Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Schauen wir auf die Situation im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die wird heute beobachtet von Osteuropa-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Frau Dornblüt, das Parlament der Ukraine, das heißt Rada, das Wort für Rat. Und das hat sich gestern mit der Ideologie beschäftigt, die hinter Russlands Angriffskrieg steckt. Und dabei hat man einen Begriff festgeschrieben, der bisher vor allem umgangssprachlich gebraucht wurde, nämlich Raschismus. Das klingt nach Druckfehler, Frau Dornblüt. Was ist Raschismus?
Also das ist ein Kunstwort, gebildet aus dem englischen Russia für Russland und Faschismus. Präsident Zelensky hat diesen Begriff bereits vor einem guten Jahr verwendet, im April 2022. Seitdem hört man es immer wieder in der Ukraine, auch in den sozialen Netzwerken liest man das. Und gestern hat eben das Parlament diesen Raschismus als Grundideologie des politischen Regimes in Russland verurteilt. Seine Prinzipien und Praktiken seien totalitär und menschenfeindlich, heißt es. Und man hält diese Definition für erforderlich, weil Russland ja seinerseits den Begriff Faschismus besetzt hat, aber eben die Ukraine als faschistisch bezeichnet und sich selbst als antifaschistisch. Und die Rada versucht, das eben mit diesem Begriff bloßzulegen und ruft auch internationale Organisationen auf, sich dem anzuschließen und diese Ideologie des Raschismus zu verurteilen.
Das klingt logisch. Beschäftigen wir uns mit denen, die gegen diese raschistische Ideologie vor Ort kämpfen wollen in Russland, nämlich russische Kreml-Kritiker. Man weiß, die sind zerstritten. Nun haben aber demokratische Kräfte Russlands eine Erklärung veröffentlicht, in der sie versprechen, wir wollen unsere internen Konflikte beilegen. Was genau steht drin?
Also vorweg vielleicht diese Erklärung, die ist ziemlich schnell zustande gekommen während einer Konferenz am Wochenende hier in Berlin von Politikern und Menschenrechtlern. Also das Papier, das umfasst keine Seite, ist auch ziemlich unkonkret und es sind eben Menschen vor allen Dingen, die zurzeit im Ausland sind. Sie bekennen sich zu einem gemeinsamen strategischen Ziel, nämlich die Aggression gegen die Ukraine zu stoppen und ein freies, rechtsstaatliches und föderales Russland zu schaffen. Und dann gibt es eine Reihe Unterpunkte, also Rückzug aus allen besetzten Gebieten in der Ukraine, Zahlung von Entschädigung für die Opfer der Aggression, Verurteilung des Putin-Regimes als illegitim und verbrecherisch. Zum Stichwort Imperialismus, da heißt es, eine imperiale Politik innerhalb des Landes und jenseits der Grenzen sei unzulässig. Es gibt die Forderung nach einer Rückkehr der Verschleppten inklusive der ukrainischen Kinder und Solidarität mit Putin und Kriegsgegnern im Land. Dazu das Versprechen, was Sie angesprochen haben, Konflikte untereinander nicht öffentlich auszutragen. Interessant ist aber auch, was nicht drin steht. Das haben Kritiker natürlich gleich aufgegriffen. Da steht zum Beispiel nichts von einem Rückzug Russlands aus anderen besetzten Gebieten als der Ukraine. Wir haben ja zum Beispiel noch die 20% des georgischen Territoriums, die besetzt sind von Russland. Steht auch nichts drin über den Umgang mit Russlands Privilegien, die es erhalten hat, als es die Nachfolge der Sowjetunion antrat, also zum Beispiel Atomwaffen, der Sitz im UN-Sicherheitsrat. Das sind alles ja größere Probleme, die eben auch einen Kern des Krieges jetzt und ein Grundsatzproblem ausmachen.
Ich vermute mal, wer sowas in Berlin unterschreibt, weiß, dass er sich so schnell nicht wieder nach Hause trauen braucht. Wer hat denn da unterschrieben?
Ja, das sind führende Personen aus der Politik, aus dem NGO-Sektor. Diese Konferenz, bei der das Ganze stattfand, die hat Michail Chodorkowski, der ehemalige politische Gefangene und ja ein reicher Mensch, finanziert. Dabei ist aber auch zum Beispiel Dmitri Gudkov, das war der letzte wirklich unabhängige Duma-Abgeordnete, ein Wirtschaftsprofessor aus Russland, der seit Jahren in Paris im Exil ist, Sergei Guriev. Und auch Garry Kasparov, Schachweltmeister und ehemaliger Präsidentschaftskandidat. Aber auch da ist interessant, wer nicht unterzeichnet hat, nämlich zum Beispiel die Anhänger von Alexei Nawalny. Das ist ein Manko, denn Nawalnys Netzwerk, das war zuletzt die wichtigste politische oppositionelle Kraft im Land. Das wiederum wird ja auch vorgeworfen. Kasparov zum Beispiel sagt, Nawalny und seine Leute, die hätten das Putin-Regime durch die aussichtslose Teilnahme an Wahlen noch legitimiert. Ja, das sind die Hauptprotagonisten und sie haben außerdem aufgerufen, alle, die diese Werte teilen und Ziele teilen, zu unterzeichnen. Heute Morgen sind das etwas mehr als 16.000 Unterschriften.
Wie schätzen Sie die Bedeutung dieser Erklärung ein und damit natürlich auch Einigkeit und Stärke der russischen Opposition?
Also man muss ganz klar sagen, die Leute, die das initiiert haben, die sehen ihre Zukunft in Russland. Die wollen da irgendwann mal gewählt werden, Zustimmung der Bevölkerung finden. Und insofern können sie sich jetzt nicht gegen die Bevölkerung dort stellen, die zu einem großen Teil, ja, das wissen wir, den Krieg gutheißt, beziehungsweise sich da komplett raushält, so gut das eben möglich ist. Das ist meiner Ansicht nach auch ein Wunderpunkt der Opposition schon in den letzten Jahren, dass sie nämlich die demokratischen Kräfte überbewertet hat. Und das steckt auch ein bisschen in dieser Resolution. Da erklären sie sich nämlich auch solidarisch mit den zig Millionen, heißt es, die sich weigern, bei den Verbrechen des Regimes mitzumachen. Ansonsten, ja, würde ich mich anschließen der Einschätzung des Menschenrechtlers Juri Dziblace, der sagt, er sei sich nicht sicher, ob diese Thesen zur Schaffung eines demokratischen und freien Russlands umsetzbar seien, aber ein Versuch ist es wert. Ich würde hinzufügen, es ist ein Anfang.
Der Stand der Dinge zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, heute von Gesine Dornblüt. Herzlichen Dank.